Herzlich willkommen zurück aus unserem kleinen Summer Break zu einer neuen Woche Listening to the DAO. Es ist so, so schön, Angela, dich wiederzusehen. Es war jetzt ja gar nicht so eine lange Zeit, aber es fühlt sich irgendwie an so, oh wow, ein ganzes halbes Leben ist passiert.
Ja, weil wir haben uns jetzt ein bisschen an den Rhythmus gewöhnt.
Ja, und dann ist es halt irgendwie, ja, wenn du einfach weißt, du siehst jemanden jede Woche und hörst, wie es ist, wie war deine Woche, dann kriegt der Wochenablauf kriegt so einen gewissen Rhythmus. Ich weiß nicht, wenn du es kennst, du es auch, wenn du jemanden immer einen bestimmten Tag siehst und dann siehst du ihn am anderen Tag, dann ist dein Gefühl verwirrt, weil es immer denkt, jetzt wäre jetzt dieser Tag, der es aber gar nicht ist. Ja. Oder das ist Zeitgefühl kurz.
Ja, ich muss sagen, im Moment in meinem Leben ist das eines der wenigen Sachen, die wirklich immer gleich sind. Weil jeder Patient ist anders, meine Arbeitszeiten sind anders, die Online-Sachen sind anders. Also von dem her ist es ein schöner Teil von diesem Projekt, ist dieser Rhythmus. Und ich habe im Moment sowieso viel auch über Rhythmus, über Timing nachgedacht. Und mir hat es wirklich auch gefehlt. Es zeigt mir auch, wie wichtig es ist, sich gewisse Rhythmen und Strukturen zu kreieren. Wie wichtig das ist für Wohlbefinden. Also auf jeden Fall für mich merke ich das sehr. Und ich glaube, für die meisten Menschen brauchen eine gewisse Art von Rhythmus.
Ja, ich meine, selbst ne, manche, die ja auch hier zuhören, haben ja auch geteilt, sodass sie dann immer wissen, freitags, vormittags hören sie sich die Episode irgendwie an. Und das für sie ja auch so ein fester Teil des Wochenrhythmus ist, was ja voll schön ist, weil es ja quasi
voll schön. Ja,
mit uns so teilen.
Auch so, das Community, wie Community auch solche Rhythmen das kreiert diese Rhythmen, dieses Zusammen. Wenn ich jetzt allein wäre mit diesem Podcast, vielleicht wäre es dann viel einfacher zu sagen, oh, diesen Freitag ist jetzt ein bisschen viel und ja. Aber weil ich weiß, dass du da bist und wartest, dann das motiviert mich viel mehr.
Ja, und ich glaube halt auch so, eine der wichtigsten Sachen, die wir Gutes für uns tun können, und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle haben wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen, ist ja, mit etwas, egal wie klein das erscheinen mag, aber die Kontinuität. Also das wirklich, wir unterschätzen das so, so sehr, aber auch wir als Mensch, glaube ich, ob wir gerne ein bisschen mehr Struktur vielleicht am Tag mögen als andere, das ist auch so eine Konstitutionssache, ganz klar. Aber einen gewissen Rhythmus, für sich so einen Rhythmus zu entwickeln, ist ja auch so ein bisschen diese Accountability.
Ja, und das ist etwas, das erinnert mich jetzt gerade an den Shaolin-Tempel. Das war dort, hat er das immer so klar gesagt, wie Freiheit ist nicht einfach alles tun zu können, wann immer du willst, sondern die Struktur kreiert die Freiheit auf eine Art, weil sonst bist du ja auch immer am Überlegen, oh, wie soll ich jetzt heute organisieren? Und es braucht sehr viel Energie, dieses ständig wieder neu erfinden, wie man alles organisieren könnte. Und Struktur gibt uns die Freiheit, diese Energie, die freigesetzt ist, durch nicht immer wieder eben nachdenken zu müssen darüber, können wir dann dorthin leiten, wo wir sie eigentlich wollen.
Ja, und weil es einfach so einfach ist, wie du es gesagt hast, wenn man das dann manchmal alleine macht, dann sagt man sich so, ja, heute nicht, wie schnell man in so einen Chaos dann selber gerät. Und das erzeugt ja auch eine gewisse Überforderung. Ne? Bei uns, klar, ist total wichtig, finde ich auch, dass wir anpassungsfähig bleiben, dass wir reagieren können auf Veränderungen und Umständen. Aber wir nehmen uns wirklich viel ab, ja, an Verschwendung von Energie, wenn wir einen gewissen Rhythmus, und das heißt ja auch nicht immer so etwas Tägliches, aber eine Rhythmik, es muss ja nur in sich ein stimmiger Rhythmus sein, gewisse Abläufe zu haben oder wiederkehrende Dinge. Weil, wie gesagt, wenn wir dann wieder drüber nachdenken oder wie schiebe ich das jetzt rein, wie kann ich das wirklich, wir denken, das ist so eine Kleinigkeit und klar, dass man das mal machen muss, gar keine Frage, aber wenn es halt sich vermeiden lässt, tun wir uns halt einfach einen riesigen Gefallen. Und das hat ja auch etwas mit wie sagt man, also die Buddhisten sagen dazu weise Anstrengung. Also, ne, das heißt nicht diese Anstrengung, die wir wollen das erzwingen, wir wollen das kontrollieren, wir wollen, ne, aber eine weise Anstrengung bedeutet halt auch zu sehen, genauso wie du gerade erzählt hast im Shaolin-Tempel, das ist ja eine Form von weiser Anstrengung, weil es uns halt auch unterstützt, eben accountable zu bleiben, aufzutauchen, auch eine gewisse Mühe, eine mühelose Mühe da reinzustecken. Und das sagt ja auch Laozi im Tao Te Ching ja immer wieder, dieser Unterschied zu Verbissenheit, ne, und dieses etwas Erzwingen zu, nee, es kostet mich natürlich ein bisschen Mühe und auch Anstrengung und Energie, aber diese durch die Rhythmik, die im Vergleich zu was geschieht, das Chaos, das Durcheinander, der Verlust der Energie und das immer wieder neu sich in etwas reinfinden, das ist ja viel geringer als das dann einfach mal an manchen Tagen auch mal zu machen. Hauptsache, du bist halt aufgetaucht.
Ja, und da denke ich zum Beispiel schon nur an simple Rhythmen, wo man isst. Also Essensrhythmen, weil das war bei uns immer so, früher, als die Kinder immer am Mittag von der Schule nach Hause kamen, das war in der Schweiz jahrelang so, dass die Kinder irgendwie von 9 bis um 12 und dann standen sie wieder vor der Haustüre und wir mussten kochen und dann um 1.30 Uhr ging es wieder los bis um 3 Uhr. Und das hat so einen Rhythmus gegeben, den ich damals wirklich mühsam fand auch. Und gleichzeitig jetzt zurückblickend habe ich gesehen, es hat irgendwie auch gut getan. Eben, du hast nie belegt, um 12 Uhr musst du einfach Essen auf dem Tisch stehen. Und diese Rhythmen, manchmal hat man sie im Leben so stark und dann wehrt man sich oft dagegen und denkt, ich wäre so viel freier. Und dann hatte ich aber auch Phasen, wo dann die Kinder ausgezogen sind, wo ich plötzlich für niemanden kochen musste. Gemerkt, zuerst mal wollte ich mal schauen, wie habe ich eigentlich Hunger? Und jetzt soll ich rauszufinden, okay, für mich, ich brauche eigentlich nicht 3-mal am Tag zu essen, mir reichen 2-mal, rauszufinden, wie diese Rhythmen, wie ich die jetzt für mich wieder neu definieren kann, weil ich habe gemerkt, ohne Rhythmus ist es gar nicht gut. Dann vergesse ich einfach zu essen oder so. Und merke dann plötzlich, ist mir halber schlecht, weil ich nichts gegessen habe. Und wenn man nicht mehr diese external Influence hat, wie eben von den Kindern, die nach Hause kommen, sondern plötzlich muss man sich selber organisieren. Und es ist wirklich ein gutes Training, weil es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Wir brauchen oft diese external Support. Aber eigentlich ist die Idee schon, dass wir spüren, okay, das sind die Sachen, die sind wirklich die, die den größten Unterschied machen auf meine Energie für das tägliche Leben.
Ja, ich habe das auch jetzt gemerkt, ne, als wir auf dem Retreat waren oder als ich auf dem Retreat war und wir natürlich dann auf dem Silent Retreat geschwiegen haben, logischerweise. Und dann auch beim Essen warst du halt zum Beispiel viel mehr bei dir. Du hast dadurch automatisch langsamer gegessen, weil du ja quasi, wenn du wirklich achtsam isst, dann spürst du, das Essen geht von rechts nach links, nach vorne, nach hinten im Mund herum. Du hast ein anderes Sättigungsgefühl. Und ich war dann auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich zum Beispiel so Nahrungsaufnahme hat ja auch etwas so Verbindendes, so etwas Soziales, ne, so Essen für andere zu kochen, mit dem Essen zusammenzukommen. Ich habe das Gefühl, Essen ist halt auch so ein, wie gesagt, so ein soziales, verbindendes Element für die Menschen. Und gleichzeitig, wenn du aber am Plaudern bist mit anderen, dann isst du, aber du hast gar keine Ahnung, was du eigentlich gerade gegessen hast.
Ja.
Dann bin ich so ein bisschen innerlich hin und her gerissen gewesen, als wir dann halt am letzten Tag auch wieder zusammen gegessen haben. Ich habe halt sofort gemerkt, dass das Essen mir, es war ja das gleiche Essen, ne? Aber es lag mir wie schwerer im Magen. Der Körper konnte das weniger gut verstoffwechseln. Irgendwie hat es sich anstrengender angefühlt. So das schön es halt auch war. Ja.
Ja, es ist eigentlich völlig logisch, weil es ist so, diese Erfahrung habe ich ja auch gemacht im Tempel mit dem Essen in Stille und wie peinlich es die ersten paar Male war, mit so
alles hörst,
Leuten.
Ne?
Ja, du hörst alles, du sitzt so nah zusammen und du irgendwie, dann kommt wieder so ein Impuls, wo du was sagen willst und so, nein, nein, ich darf ja nichts sagen. Und wie dann aber nach 2, 3 Tagen der Ruhe, einfach nicht reden zu müssen, aber du bist trotzdem in Gemeinschaft und wie das Qi und der Intent dann so mit diesem Prozess verbunden sind, dass dann logischerweise der ganze Prozess auch innerlich viel reibungsfreier passieren kann, als wenn wir zum Beispiel diskutieren und der Körper denkt so, oh, there's maybe danger. Und schon fangen an, weniger Magensäfte zu fließen. Schon bereitet sich der Körper vor auf vielleicht etwas Gefährliches, das kommen könnte. Und dann, klar, das leitet wahrscheinlich dann von den 100 Franken Energie, die wir in die Verdauung normalerweise hätten, wenn wir wirklich ruhig wären, essen würden und wissen, dass wir im Moment gerade unseren Körper kreieren mit dem, was wir essen. Also ich glaube, das ist eine Erfahrung. Ich bin so froh, habe ich die mal gemacht, dieses in Stille zu essen. Und wenn man es dann vergleicht mit dem Familienleben, wo ja oft das der Moment ist, wo alle erzählen, es ist vielleicht laut, diskutieren, reden, das, ist genau das Gegenteilige, aber es ist auch nicht schlecht. Es ist auch nicht schlecht, es ist nichts dagegen. Aber es ist gut, beide Seiten zu kennen und trotzdem noch zu wissen, dass Essen ist schon einer der Momente, wo es nicht schlecht ist, wenn unsere Attention wirklich dort ist, wo wir, was wir machen.
Ja, das ist halt ganz spannend, weil ich kenne das halt so einfach auch von zu Hause, dass man immer viel erzählt hat, dass immer oft Leute zum Besuch waren, zum Essen und so weiter. Und dann irgendwann als Teenager, als ich dann halt auch zu anderen Mal nach Hause gegangen bin, wo es dann so Totenstille war beim Tisch und so keiner hat geredet. Und ich weiß, weil für mich war das total ein komisches Gefühl irgendwie, weil...
Ja.
Weißt du, aber das war dann irgendwie so eine unnatürliche Stille, weil das war dann so wie, man darf halt nicht sprechen. Es war ja jetzt nicht, weißt du, so war, wir nehmen bewusst unser Essen wahr, es war so wie einfach ein Verbot, man macht das halt einfach nicht. Und deswegen fühlte sich dann auch nicht irgendwie natürlich und gut an.
Ja,
Aber ich glaube, das ist halt auch wahrscheinlich auch so was zeitgeistiges, kulturelles, ne, weil ich meine, dann so zum Abendessen war ja oft dann die einzige Zeit, wo die Familien mal zusammengekommen sind und gleichzeitig an einem Tisch saßen, man erzählen konnte vom Tag, weil irgendwie, man war irgendwie arbeiten tagsüber, die Mutter hat sich um den Haushalt gekümmert, die Kinder waren in der Schule und nur halt zum Essen hat man sich irgendwie mal getroffen zur gleichen Zeit am gleichen Ort und wahrscheinlich ist auch so dieser Aspekt mit, oder?
Ich glaube auch, das ist ein wichtiger, es ist ja in allen Kulturen, so dieses Zusammenessen und Austauschen und eine Mahlzeit teilen, ist ja auch sehr stärkend fürs Erdelement.
Mhm.
Weil dann das Feuer auch noch dazu kommt. Also es ist wieder mal wie immer. Es gibt nicht ein schlecht oder gut, sondern es ist wie so ein Abwägen, wahrscheinlich auch ein herzlicher Austausch. Es hat einen anderen Effekt als eine schwierige Diskussion zu führen während dem Essen.
Wenn du jetzt eine politische Diskussion, Debatte führst und keine Ahnung, da dann vielleicht das dann noch sehr emotional irgendwie wird, ne?
Ja, weil dann braucht es wieder mehr emotional Qi und weniger digestive Qi. Und ich glaube, etwas vom Schlimmsten ist wahrscheinlich Nachrichten zu schauen, zum Beispiel während dem Essen oder sowas.
Ja, oder halt so zu scrollen, zu daddeln. Also so, weißt du, weil ich glaube, das geht dann auch stark, also ja, Nachrichten und ich glaube, wenn du so halt scrollst und dann vielleicht noch gehst beim Essen, ist es halt einfach so viel Information für das System.
Ja.
Und der Geist braucht ja auch Verdauungsenergie, um Informationen zu verdauen, die er aufnimmt. Und das ist ja nicht, dass er dann, ne, dass der Körper, wie du es ja sagst, der nimmt das ja dann auch weg, weil er hat ja nur diese Summe X an Energie.
Ja.
Und jetzt muss er sie teilen.
Ja. Ja, komplett. Das ist interessant, weil ich habe heute in der Praxis 2 oder 3 Mal darüber gesprochen, genau das. Ich glaube, das ist etwas, das, weil wir es nie lernen in der Schule oder so, aber das ist, wie du sagst, die Kopfenergie, die Energie des Denkens beansprucht von unseren 100 Franken Qi teilweise bis zu 80 Franken. Und dann bleiben noch 20 Franken für den Rest oder Euro für den Rest der Körperfunktionen. Und ich sehe, wenn die Leute das so sehen, plötzlich macht's wie so ein Licht geht an, so, okay, Weil es hat uns eigentlich nie jemand beigebracht. Dabei macht es total Sinn, das Denken. Und deswegen ist es so nützlich, immer wieder in den Körper zurückzukommen. Oder eben, wenn wir essen mit Bewusstsein, dann spüren wir, dass wir kauen. Wir spüren, wie der Speichel sich mischt mit dem Essen, wie alles fängt verkleinert zu werden, so dass die Milz nachher das nehmen kann, was wichtig ist. Und dieser ganze Prozess, den ein bisschen zu kennen, so von dieser Sicht, finde ich, hilft, um es besser unterstützen zu können.
Ja, weil Verdauen beginnt ja nicht erst, wenn das Essen im Magen gelandet ist. Es beginnt ja auch schon mit der Nahrungsaufnahme selbst, ne? Und ja, ich glaube, es kann einfach sehr spannend sein, wenn man vielleicht auch schon bemerkt, dass man halt vielleicht ein Thema in dem Bereich hat oder dass man oft das Gefühl hat, ich fühle mich sehr aufgebläht nach dem Essen oder meine Verdauung fühlt sich sehr langsam an. Und vielleicht einfach nur mal zu schauen, okay, wo esse ich? Also wie ist sozusagen so die Umstände? Nicht nur so, was esse ich? Darüber haben wir ja auch immer mal wieder gesprochen. Und manche, glaube ich, schon erleben das so, ja, aber ich achte ja schon auf das und das und das. Und trotzdem, ja, es kann halt auch sein, schnell mal eben kurz. Eben vielleicht immer so on the go zwischen und du, ne, sich nicht hinzusetzen mal für 10 Minuten bewusst zu kauen und einfach zu schauen, okay, wenn ich das mal ein paar Tage mache, man merkt eigentlich recht schnell, finde ich, wie die Qualität sich verändert und einfach mal zu schauen, vielleicht trifft es halt auf den einen oder anderen zu, dass das sehr unterstützend sein kann. Was ja auch nicht heißt, du musst jetzt dein Leben lang immer in Schweigen essen, aber eine Zeit lang, dass halt ja die Aufmerksamkeit einfach ja, dorthin sinken kann. Und wenn wir vielleicht auch in Gruppen, zum Beispiel Mittagessen bei der Arbeit, vielleicht muss ich mich ja auch nicht an jedem Gespräch beteiligen. Vielleicht kann ich ja auch dabei sein, aber einfach diese innere Haltung, diese Intention an der Stelle, so ein bisschen sich kurz zu besinnen, ein bisschen mehr bei sich zu bleiben.
Ja, weil wenn wir so darüber sprechen, denke ich, es ist unglaublich, wenn wir denken, dass das eines der wichtigsten Sachen ist, die uns überhaupt Energie zum Leben geben. Und der andere Gedanke, der du vorher gesagt hast, mit dem Metabolisieren oder dem Verdauen auch von unserem Gedankengut und von dem, was wir sehen und von dem, was wir spüren, das gehört alles auch dazu. Es ist ja nicht nur das Essen.
Mhm. Und sich dafür auch einen Moment mal Zeit zu nehmen, auch wenn man, egal was für eine Arten von Erlebnissen, ne, ob das jetzt schöne sind, mühsame sind, aufregende, traurige, was auch immer, dass man sich, und das, ich sag nicht, dass du das jetzt eine Woche lang frei nehmen, um das zu verdauen, aber immer mal wieder Räume da reinzugeben, mit dem Gefühl und der Energie für einen Moment zu sitzen, weil das ist ja ein Teil, ne, dieser Schnelllebigkeit, dass wir wirklich so oft leben mit einem Peak-Erlebnis nach dem anderen und es gibt halt keinen Raum, das halt mal, oh, okay, ich konnte noch gar nicht nachsinnen, wie habe ich das empfunden, wie ging es mir da damit. Für manche kann dieser Prozess des Verdauens sein, zu schreiben. Ne? Und das, man muss da jetzt auch nicht irgendwie denken, oder viele denken, glaube ich, ich bin nicht so gut im Schreiben und mich vielleicht ausdrücken. Es geht gar nicht darum, wie klingt das, aber der Prozess des Schreibens, also das quasi aus dem Kopf auch durch die Hand aufs Papier zu bringen, hilft einfach, das Erlebte zu verdauen.
Total.
Und das entschleunigt die Gedanken. Das ist mir auch nochmal so krass auf jetzt während des Schweigeretreats bewusst geworden, dann war ich schon raus und habe einen Vormittag, als ich in München bei meiner Freundin war, bin ich alleine in ein Café gegangen und habe mir ein Croissant bestellt und einen Matcha und habe einfach gedacht, ja, weil ich ja währenddessen habe ich ja nicht nachgedacht aktiv über die Inhalte, sondern das war wirklich eher so ein Fließen lassen. Mir so einen Moment Zeit zu nehmen, gar nicht alle Erkenntnisse aufzuschreiben, aber so einen Moment zu sitzen und das so wie zu reflektieren, dass ich so diesen Übergang schaffe. Ich gehe da jetzt raus und ich gehe jetzt halt wieder in die offene, weite Welt hinein. Und wenn du aber schreibst per Hand, und ich meine nicht Sprachnotizen, ich meine nicht digital, weil da sind wir auch schneller, dann muss auch dein Denken etwas langsamer werden, weil du halt Wort für Wort mit der Hand halt schreibst. Und das ist einfach schon in sich eine Verlangsamung auch der Gedanken. Und mir gedacht hatte, ja, das ist einfach eine so schöne Sache. Also ich persönlich lieb's halt zu schreiben, aber zu spüren, dass sich dadurch ja alleine schon alles ein Stück weit entschleunigt, ohne dass ich was zutun muss. Und zu erlauben, dass ein Satz zu Ende geschrieben wird, dann kann ich ja auch schon nicht gleichzeitig an die nächsten 5 Sätze denken, sondern ich bin halt mit dieser Qualität dieses einen Satzes, ja, das war so eine Qualität, wo ich dachte so, ah, das ist ein schönes Erlebnis.
Ja, ja. Ja, und es zeigt doch wieder am Schluss, die Essenz davon ist, sei bei dem, was du tust.
Ja.
Das ist so das, was für mich so als Ding kommt. So, ja, sei präsent, was immer du tust.
Ja, und ich hab ja selbst auch gemerkt, ne, guck mal, so, und natürlich sind das auch super Tipps, aber ich habe dann so gemerkt, ja, manchmal habe ich dann, sage ich ja dann selber, okay, während du dann Zähne putzt, kannst du diese Übung schon machen, weil während du Zähne putzt, bist du ja, dachte ich so, nee, weil wenn ich Zähne putze, putze ich halt Zähne und wenn ich wieder versuche, möglichst schlau Sachen zu kombinieren, ist wie, als wäre ich so ein kleiner Trickster und ja, natürlich mache ich das, aber ich bin ja dann weder bei der Übung, noch bin ich eigentlich beim Zähneputzen.
Ja, ja. Ja,
und so oft gelesen.
Mich auch so schwierig. Ich bin so ein Layer of Things. Das ist,
ja.
Und für das alltägliche Leben ist es ja auch super efficient so.
Ja.
Es lohnt sich. Es hat seine sehr guten Zeiten, aber man muss eben auch sich immer wieder dran erinnern. Und deswegen ist es auch wichtig für die Hörer. Alles, was wir euch erzählen, erzählen wir ja uns auch selber. Das ist, unser Learning ist genau dasselbe wie eben, oder meins auf jeden Fall, ich will jetzt nicht hier einfach für dich sprechen, aber eben alle diese Sachen sind wir ja auch die ganze Zeit am Üben. Dann merken
total.
Wir wieder, ja, wie es funktioniert und dann plötzlich ertappe ich mich auch dran am Telefon während dem Essen oder ja.
Und das glaube ich, weißt du, wenn du gerade einen vollen Energiehaushalt hast, dann kannst du das halt auch machen. Mhm. Aber wenn wir halt schon merken, wir werden vielleicht immer und immer erschöpfter und wir wissen halt gar nicht, okay, wie kann ich regenerieren, dann ist es wirklich, und du denkst halt so, ja, ich kann aber eigentlich mir keine Pause nehmen, aber dann schau vielleicht weniger Sachen gleichzeitig zu machen. Also wirklich, das klingt so banal.
Das ist ein sehr guter Rat, das ist ein super Rat. Ja, aber die banalen Räte sind oft die besten, das ist wirklich, das ist so ein wichtiger Punkt.
Ich habe schon so oft in meinem Leben, ich weiß gar nicht, wie viele Silent Retreats gesessen, so viel von Talks von Thich Nhat Hanh angehört, wo er ja immer wieder sagt, wenn du Geschirr abwäschst, nimm wahr, ich wasche Geschirr ab. Mhm. Wenn du den Boden fegst, nimm wahr, ich fege den Boden. So, das ist ja jetzt nicht, dass das, weißt du, jetzt, oh, wow. Aber ich habe halt geschnallt, an wie vielen Orten ich das mache. Und zum Beispiel eben ja auch, wenn ich koche, einen Podcast zu hören. Ja, weil...
Ich liebe es immer noch.
Ja,
auch wenn
es ist ja auch toll.
Gell, es ist irgendwie toll, aber doch eben, es ist Double Doing.
Ja, ja, und dann habe ich einfach nur gemerkt, jetzt halt durch die, dass es halt in meinem Geiste alles gerade ein bisschen langsamer läuft und ich einfach so merke, dass die eine Tätigkeit ist so spannend und so interessant für mich, dass da kein Bedürfnis ist, dem halt was hinzuzufügen. Also es entsteht gerade nicht, und das ist das Spannende, glaube ich, weil ich das noch nie so gespürt habe wie jetzt. Ich mache das ja nicht, weil ich eine Aversion gegen das habe und da mir jetzt sage, ich darf das nicht machen. Ich merke nur, dass ich so immersed bin in dem, was ich tue, dass ich völlig vergesse, ich könnte noch das. Und das braucht es irgendwie gerade nicht. Und das ist halt der Unterschied, glaube ich.
Das ist der große Unterschied, genau das. Und das ist eigentlich das Schöne, weil eben, es zeigt einfach wieder, forcieren, das hat keinen Sinn. Du hast es durch Embodiment eigentlich jetzt, spürst du es so, weil du gesättigt bist von, und ich nehme an, am Anfang, wie war es eigentlich die ersten 2 Tage im Silent Retreat?
Also erfahrungsgemäß, obwohl ich es immer versuche, okay, du sitzt zum ersten Mal. Das ist natürlich immer der tricky Part, glaube ich, wenn du halt Sachen häufiger machst, weil dann hast du natürlich, der Geist hat dann schon so Predictions oder so Vorhersehen. Jetzt Tag 1 ist das, Tag 2 geschieht das. Aber es zeigt sich schon so deutlich, so die ersten 2-3 Tage ist es wie so eine Transition, so eine Übergangsphase, wo auch der Körper natürlich sich überhaupt erstmal adaptieren muss, so viel, so lange so zu sitzen, so still. Wo der Geist, wie gesagt, sich so, nicht sträubt, aber wo er, wo es für den ja auch wie so ein kurzer, oh, wo ist jetzt all, wo sind die ganzen Dinge, die Gewohnheitsgedanken, die ich halt habe, die Sachen, die ich organisieren will, und ist halt noch stark in diesen Mustern einfach oder in den Gewohnheiten, in Abläufen halt drinne. Aber ich glaube, also für mich ist immer das Eindrücklichste der ersten Tage so, wie der Körper, wie du dann so diese Phantomschmerzen hast, die sind nur da, wenn du sitzt. Die Zimbel ertönt und das zu Ende ist, und du dann übergehst ins Gehen, tut plötzlich die Schulter nicht weh. Ist irgendwie das Knie in Ordnung? Ist mein Fuß gar nicht mehr eingeschlafen? Und dann denkst du dir so ein Trickster, der Körper weiß, also eigentlich der Geist, weil der versucht dich da ja rauszuholen, weil das ist wirklich so, ich will den Zucker, ich will die Chips, Und dann, wie kriege ich sie da raus? Wie kann ich machen, dass sie aufhört, da zu sitzen? Und dann kommt dann, keine Ahnung, Langeweile, dann ein Zweifel, dann, wie dumm ist es, dass du das eigentlich machst? Du könntest jetzt auch das und das machen stattdessen, so, warum tust du dir das an?
Wie dann kannst du wieder dorthin gehen?
Ja, und das ist, die Frage kommt eigentlich jedes Mal, mindestens einmal, wo ich mir denke, reicht es dir nicht auch? Ist nicht ein bisschen auch so eine Selbstgeißelung, dass du dir das halt antust? Aber das ist wie diese Phase, und dann hast du halt auch, natürlich, ich sag nicht, dass man immer dort ankommt, aber dann, okay, dann ist es wie, okay, der checkt, er kriegt jetzt kein neues Futter, dann merkst du halt, der Geist kann sich nach und nach entspannen, weil er merkt, okay, es funktioniert nicht, er kriegt jetzt nicht das, was er gewohnt ist, und dadurch verlangsamt sich alles. Und
auch dort ist wieder gut, dass du in einer so Umgebung bist, wo es eben, wenn jetzt allein wärst, könnte es passieren, dass du dann doch aufstehst oder so. Aber weil du in dieser Gruppe bist, hilft es wahrscheinlich auch zum dann einfach bleiben.
Du, ich muss dir auch sagen, das ist ja so, dass, also es ist ja wahrscheinlich, also in jedem Tradition ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, wie die Abläufe sind. Aber quasi der Lehrer, der ist nicht in jedem einzelnen Sit dabei. Weil quasi morgens gibt's immer so einen Morgensit, wo er so Impulse gibt. So, das ist das, was wir vielleicht jetzt in den Fokus rücken für den Tag. Und am Abend gibt's nochmal einen Dharma-Talk über ein übergreifenderes, größeres Thema. Und dazwischen in diesen ganzen, ich weiß gar nicht, wie viele Sits das dann sind, sitzt immer einer der Teilnehmer vorne wie so ein Timekeeper, der quasi einfach nur, okay, jetzt beginnt es. Und danach steht ihr auf und geht laufen, dann kommt, sitzt der nächste vorne. Und nach ein paar Tagen merkst du, es ist immer ruhiger, wenn der Lehrer morgens und abends in dem Sit mit dabei ist. Also ruhiger im Raum. Die Leute sind auch pünktlicher. Und es stehen weniger Leute auf und gehen. Also er hat es dann auch ein, zwei Mal dann auch gesagt, weil ich glaube, manche haben nicht, ich weiß nicht, ob sie sich beschwert haben, aber gesagt, sie fänden es halt schön, weil das ist so ein uralter Scheunenboden und du hörst halt jeden Schritt, weil du kannst nicht leise, ganz komplett leise gehen. Es knarzt halt unglaublich. Und es reißt dann natürlich raus. Und natürlich ist es ein Teil einfach dann der Meditationslandschaft. Aber wenn es sich vermeiden lässt, wäre es natürlich schön, wenn das nicht geschieht. Und dann halt eben auch interessant zu sehen, ja, wenn er aber da ist, dann macht das einfach keiner.
Ja, das erinnert mich beim Shaolin-Training, bei den Kung-Fu-Formen oder beim langen Stehen. Und auch wenn du so spürst, da hältst du so viel länger durch, als wenn du jetzt allein dort stehen würdest. Das ist schon.
Was spannend, oder?
Ja, super
es
spannend.
Das hilft einem auch.
Ja, ich glaube, deswegen ist es ja so wichtig, sich in solche Situationen zu begeben. Weil sonst wird man nie zu diesem Punkt, also ich würde nie selber schaffen, am Anfang so, ich brauche wie dieses, ich glaube, das also mir persönlich hilft es sehr, auch das Gruppen, das zusammenzumachen, das hilft so stark zum auch überbrücken. Und dann dafür ist es nachher, heutzutage ist es auch ein bisschen einfacher für mich, es selber zu tun. Aber ich glaube, diese Retreat-Situations, so Sachen sind eine tolle Unterstützung, zum das Gefühl richtig kriegen. Genauso wie die Nadeln helfen der Person, wirklich tief zu gehen. Und dann ist es nachher einfacher, zu Hause das wieder zu wiederholen. Und wenn du gar nie weißt, wie sich das anfühlt oder wie es ist, wenn man in Ruhe ist. Bevor ich das zum ersten Mal gemacht habe, wusste ich nicht, wie fühlt sich das eigentlich an? Eben einfach Ruhe. Mhm. Und deswegen, ich finde es toll, es ist auch toll zu hören, wie jetzt dein Retreat war. Ist super interessant.
Und ich meine, sagt der Buddha ja auch, also eines der wichtigen Punkte so für die Pflege der täglichen Praxis, es ist ja auch eine Sangha zu haben, in irgendeiner Form, also eine Gemeinschaft, so eine spirituelle Gemeinschaft, weil es in so vielerlei Hinsicht dir halt hilfreich ist, dass die Praxis aufrecht zu erhalten, sei es halt das gemeinsame Commitment, sei es der Austausch darüber, sei es auch dieses Gefühl zu haben, weißt du, obwohl du ja in Stille bist, da sind halt Gleichgesinnte, die auch mit dir auf dem Weg sind. Und das macht einfach, das unterstützt einen halt unfassbar. Ne, es hilft einem, freudige Zeiten zu teilen, aber es hilft einem halt auch, durch herausfordernde Zeiten zu gehen, wo es halt eben leicht ist, wie sagt man, vom Wagen zu fallen, oder halt aufzuhören, weil halt so viel anderes plötzlich halt in dem Moment dann wichtiger ist. Aber ne, dieses, so wie unsere, wir haben halt auch eine spirituelle Gemeinschaft hier. Ja. Für mich ist das so, diesen Austausch. Ja. Und es gibt Zuversicht, es gibt, weiß ich nicht, Mut und Hoffnung.
Und Companionship along the way.
Ja.
Das ist wirklich, das ist schon zusammen in eine Richtung laufen. Das ist eigentlich das. Jeder geht seinen Weg, aber die Wege sind wie, das ist eine große Unterstützung.
Ja, und auch gerade finde ich es eben in den Zeiten, wo wir jetzt gerade leben, umso wichtiger, weil man dann oft, weißt du, das Gefühl hat, man ist halt so in seinem Alltagsding, in seinem kleinen Ding so alleine und das draußen ist so confusing und verwirrend und zu groß, als dass ich das als Einzelner lösen kann. Aber wenn wir halt zusammenkommen, dann merken wir halt, dass das für eine Wirkung hat, wenn Menschen zusammenkommen. Und deswegen finde ich es ja auch, weißt du, selbst schön, wenn, es mag halt so banal klingen, wenn Menschen hier kommentieren oder uns Nachrichten schreiben, weil ja, wir beide machen das für uns, weil wir, wenn wir uns hier sehen und hier sprechen, mir das halt persönlich total viel gibt, aber halt zu sehen, wenn man etwas dann teilt draußen in der Welt, dass andere etwas mitnehmen davon, egal was, kann ein Satz sein, das ist ja nicht, dass jemand sich jetzt 30, 60 Minuten anhört und dann so jeden Satz mitschreibt und versucht, was ist so die Essenz, was man selbst daraus für sich nehmen kann? Das ist wieder so, das gibt einem so irgendwie Energie und denkt sich so, ja, man macht das eben, wir machen diese Praxis nicht nur für uns alleine, sondern halt
ja, es wie ein Samenpflanzen und dann plötzlich siehst du, wie das Grüne langsam hervorsticht aus der Erde.
Ja.
Ja, es ist wirklich so.
Ja. Und es geht ja gar nicht darum, weißt du, dass jemand, also für mich nicht, ich sage selber für dich auch nicht, dass jemand rausgeht, dass er dann die Sachen so sieht wie wir, sondern dass es einen Impuls gibt und jemand, das kann ja auch was komplett anderes in dir angesprochen werden, was dich inspiriert auf deinem Weg, in deinem Leben. Wie auch immer, was nur für dich Sinn macht. Also es muss nicht für alle Sinn machen, so für dich.
Ja. Ja, absolut. Und so ist es ja auch. Jeder hört was anderes in diesen Conversations. Das ist das Interessante. Jemand hört das und dachte, das ist das Wichtigste jetzt für mich hier drin. Für jemand anderes ist es etwas completely different. Aber ich finde auch, und das ist eine Community Creation, und auf eine Art, die mir sehr gefällt, weil es jetzt im Moment sind wir jetzt noch online und so, aber trotzdem hat sowas sehr Freies, etwas non-judgmental und etwas sehr Nährendes. Es erinnert mich auch so ein bisschen an diese wenn wir Frauen etwas haben, wo wir uns dafür devoten können.
Mhm.
Wie sagt man Devotion auf Deutsch?
Na, hingeben.
Hingabe.
Eine Hingabe, Hingabe für etwas.
Ja. Ich merke, dass das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Diese Hingabe, die oft in unserer Natur schon gegeben ist, aber wo wir eigentlich vor allem darauf trainiert worden sind, sie in getting married, Familie, Kinder und so zu stecken, was ja auch ein sehr wichtiger Teil ist. Aber ich glaube, mehr und mehr ist es wichtig zu wissen, dass es reicht manchmal nicht ganz und vor allem auch nicht dann nachher, wenn die Kinder groß werden. Aber so diese etwas haben, wo wir uns hingeben können. Und das heißt auch nicht, dass es nur etwas ist, sondern Hingabe zur Studie von dir selber zum Beispiel oder Hingabe in herausfinden, wie tickst du eigentlich wirklich und wie kannst du dich am besten nähern, so dass das, was nachher draus aus dir kommt, wirklich auch eben etwas bringt für, nicht, dass es etwas bringen muss, aber es natürlicherweise, genau wie jetzt zum Beispiel diese Conversation haben wir auch angefangen, nicht in dem Sinn dachten wir, ja, wir werden jetzt anderen Weisheiten beibringen, sondern wir haben einen Moment kreiert zum Reflektieren zusammen und diese Reflexionen scheinen auch zu anderen Leuten zu gelangen.
Mhm.
Und sie kommen dorthin, ohne dass wir etwas wollen von jemandem oder es gibt keinen Exchange in dem Sinn, dass der passieren muss. Es ist alles natürlich. Und das gibt natürlich eine ganz spezielle Qualität, weil ich denke manchmal auch die Idee von Community und Sangha, auf eine Art mag ich es, aber ich finde auch, es hat eine ganz andere Seite, die ich weniger schätze.
Andern, magst du sagen, was du meinst?
Ja, weißt du, mit so ganzen Cults, die sich kreieren oder Communities, die zum Beispiel dann immer größer werden und immer restriktiver oder immer mehr doch judgmental werden und überhaupt nicht mehr das sind, was sie am Anfang versprochen haben, sie sind. So diese, ich finde, das ist auch etwas, das ich in meinem Leben ja öfters gesehen habe und jetzt wirklich auch gelernt habe, dass das ja, die Qualität der Community ist mir sehr wichtig. Und ich denke, deswegen ist es auch so wichtig, immer wieder unsere eigene Devotion zu bewusst darin zu sein, wo wir sie hinleiten und wie sie auch wirkt nachher.
Ah, also ich meine, das ist ja auch so eine History, also Geschichte, die sich immer wieder wiederholt. Ich verstehe schon, was du meinst. Und das ist ja auch spannend, wenn man das halt mal so analysiert. So, an welchem Punkt gab es denn diesen Switch? Oft ist es, weil es sehr groß wird und dann in einer Größe, die, wie soll ich sagen, nicht manageable mehr ist im Sinne von, dass der Einzelne dann nicht mehr so, weißt du, so da geht dann viel wie durch so ein Netz durch, weil der Einzelne dann nicht mehr so Raum halt hat. Und dann beginnen natürlich auch gerade interessanterweise an diesen ganzen spirituellen Bereichen dann doch das Ego zu arbeiten, weil wir es ja trotzdem haben. Ja, weil es ja trotzdem Teil dieser menschlichen Hülle ist und wir da dann an unsere Grenzen kommen, auch wieder der Konditionierung und wie haben wir gelernt, Konflikte zu lösen? Wie haben wir gelernt, dann am Ende, weißt du, tatsächlich Kontroverse zu halten? Wie begegnen wir dann unseren eigenen blinden Flecken?
Ah, das ist ein großes Thema und eben das haben wir jetzt auch kürzlich mal besprochen. Das zu beobachten ist schon interessant. Wann nimmt es dann eben überhand? Wann wird es so, dass plötzlich es einen Guru gibt, der den Leuten sagt, wie sie es tun sollen? Und schon nur das kreiert in mir drin jetzt mittlerweile sowas wie ein bisschen eine Allergie. Das ist mir so wichtig, diese Selbstständigkeit zu fördern und nicht zu to diminish it.
Mhm, das klein zu machen oder das aufzulösen zu unterschätzen.
Ja, alles richtig.
Ja, und ich glaube, das habe ich ja auch schon mal an der einen oder anderen Stelle gesagt, aber das war auch nochmal für mich, ich habe ein Einzelgespräch gehabt mit der Co-Lehrerin, die neben meinem Lehrer quasi ihn unterstützt hat. Und ich kannte sie, als ich vor 2 Jahren schon an dem gleichen Ort war, hat sie auch selber das Retreat gesessen. Mhm. Ich habe mich damals aber gar nicht mit ihr unterhalten, weil, wie gesagt, das Fenster, wo man sich dann am Ende miteinander connectet, sind so 2 Stunden, bevor dann halt auch Abreise im Endeffekt ist. Also das ist so spannend, ne? Du begegnest gleichen Leuten immer wieder und man hat da so profunde Erlebnisse, aber man weiß eigentlich nichts über die Person außerhalb dessen.
Ja.
Ne? Und man sieht sich aber dann trotzdem irgendwie nach einem Jahr irgendwie wieder. Und das ist ganz spannend. Ja. Und ich weiß aber noch, als ich sie vor 2 Jahren dann gesehen habe, dass ich so dachte, wow, die ist so, die ist so für mich dieser Archetyp von der Weisen. Sie hatte so silbernes Haar. Die ist immer so ganz aufrecht gesessen und auch ganz aufrecht so in der Gehmeditation. Sie ist so, wie sagt man, geschritten. Also das ist so, sie ist ja nicht einfach so, sondern das war so anmutig und so ein bisschen wie so, weißt du, so die eine Kriegerin ohne so diese Härte, aber so mit dieser Klarheit.
Ja.
Und dieses Jahr hat sie es halt quasi Lehrerin und hat halt so Einzelgespräche angeboten. Es waren immer nur so 15 Minuten, hat natürlich auch nicht Slots für alle Leute dann da, auch nicht jeder nimmt das so in Anspruch. Und eigentlich wollte ich eine ganz andere Sache fragen. Aber als wir dann da saßen, abgesehen von, dass du dann schon, das war am Samstag, dann habe ich ja schon fast eine ganze Woche lang nicht geredet. Und ich war dann so ein bisschen überwältigt plötzlich und hatte dann eher so den Impuls, dass ich halt mit ihr teilen wollte, was meine so Empfindung war, als ich sie gesehen habe. Und dass das halt, ich das so schön fand, dass sie jetzt halt auch das mit quasi geleitet hat und so Talks auch gegeben hat und dass mich so ihre Geschichten halt sehr berührt haben. Und ich weiß nicht wie, aber dann kam in diesem Gespräch kam plötzlich da drauf, dass ich dann gemerkt habe, ja, das ist jetzt nicht so akut, aber, und ich glaube, ich habe es auch schon mal hier an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass ich schon so ein bisschen, glaube ich, noch diese, manche nennen das die Schwesternwunde in mir trage, dieses, dass ich das Gefühl habe, wenn ich so auf meine Vergangenheit schaue, dass den größten Heartbreak in Anführungsstrichen immer eigentlich eher Frauenfreundschaften waren, die unschön auseinandergegangen sind und dass das viel verletzender waren, diese Erfahrungen, als jedwede Liebesbeziehung mit einem Mann, der auseinandergegangen ist. Und das waren auch manchmal dramatische. Aber diese Wunde unter Frauen, ich habe dann so gesagt, ich weiß nicht, was es ist, so ein bisschen dieses Gefühl von, und ich meine das jetzt nicht böse, ja, jeder Mann, der zuhören sollte, dass ich von einem Mann nichts anderes erwarte, das ist es gar nicht, aber dass ich manchmal eher vielleicht von einer Frau mehr erwarte, weil es oft Szenarien sind, wo, weißt du, so, wo ich es erlebt habe, dass es halt so plötzlich Frau gegen Frau ist und wo es mich so verletzt hat oder traurig gemacht hat, dass wir uns doch eigentlich unterstützen müssten, weil wir doch genau wissen, wie es ist, als Frau durch dieses Leben zu gehen. Und deswegen, das war ein viel eindrücklicher Herzschmerz. Und dann musste ich so an dich denken und dass unsere Begegnung schon wirklich wie so Balsam auf meinem Herzen irgendwie ist, weil ich unsere Verbindung ja einfach so sehr zu schätzen weiß und die Art und Weise, wie wir im Austausch sind und wie wir uns begegnen und ja, da bin ich ein bisschen emotional geworden, aber
das ist doch wunderbar. Ich finde es auch sehr schön und es ist interessant, es ist schön, dass du das teilst. Lucy, bei mir im Leben ist eher umgekehrt. Die Schwesternwunde habe ich wenig. Ich liebe meine Connections mit Frauen. Klar habe ich auch ein paar Erfahrungen gemacht, wo ich so dachte, was ist denn jetzt da passiert? Aber generell fühle ich mich sehr gut im Nähren von Frauenfreundschaften und dieser Austausch ist so wichtig. Ich finde eher, die Männer müssen schwierig in dieser Hinsicht. Aber eben, das lernt man auch mit der Zeit. Und ich meine, ich kann mir mein Leben gar nicht vorstellen, ohne diese Frauenfreundschaften und dieses, ich habe jetzt noch teilweise Freundschaften, eine Freundin von mir, die ist in Neuseeland und wir hören und wir haben unser erstes Yoga-Teacher-Training damals zusammen gemacht und das erste Kind zusammen geboren und dann ist sie zurück nach Neuseeland und ich in die Schweiz und über diese ganzen Jahre, auch wenn wir uns nicht ständig hören, jetzt in den letzten paar Jahren hören wir uns wieder relativ regelmäßig, aber es ist wirklich dieser Austausch ist so nährend und so auch, es ist so ein, umso mehr ich das kultiviere, merke ich, wir sind wirklich verschiedene Species, Männer und Frauen. Und diese Art von Kultivation und Freundschaft ist schwierig mit einem Mann so zu empfinden, weil durch das, es hat diesen feminine Flow, wo wir einfach, wir verstehen wie, was die andere erlebt und hat nicht so dieses, aber du müsstest jetzt das so machen oder, sondern es ist wie einfach schön, dass du so bist, wie du bist und wie das connected zusammen und wie dieser, was dieser Austausch dann kreiert von selber. With no force.
Ja, das war halt so ein spannender Moment, weil wie gesagt, ich habe weder das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendwas, was ich krass so mit mir trage oder wo ich groß drüber nachdenke, aber es kam dann in diesem Moment halt so spontan halt einfach hervor und diese Realisation, dass zum einen da so eine Sehnsucht da ist einfach danach, deswegen glaube ich, hat sich halt auch meine Arbeit, ohne dass ich das als Intention gefasst hat, einfach in diese Richtung entwickelt. Und dann dieses, das dann für mich gemerkt, dass das nicht, also ich es überhaupt nicht selbstverständlich empfinde, für mich in Frauenbegegnungen mich automatisch sicher zu fühlen. Und das fand ich so ein krasses Erkenntnis, weil das ist so absurd, weil es gleichzeitig auf diese, wenn ich es jetzt vergleiche mit Männern, das ist eine andere Bedrohlichkeit, die finde ich jetzt generell, ich sage nicht jedermann, aber so Männer als Spezies ausdrücken, das ist so eine Sache, die man nur versteht, wenn man irgendwie eine Frau ist. Weißt du, so Sachen, die so tief drin sind, wann gehe ich in zu welcher Stunde, welche Straßen entlang, wie verhalte ich mich, wenn ich das schon da sehe, meinen Schlüssel in der Hand zu halten, jemandem schon Bescheid zu sagen, wann ich wie, wo bin, wenn ich in ein Taxi steige, immer zu schreiben, auch, dass jemand irgendwie so weiß oder so im Augenblick schon mal das Kennzeichen einfach. Und so eine Sachen, das sind so ganz viele kleine, das heißt nicht, dass ich angstvoll durchs Leben gehe, aber das ist einfach so wie, okay, das ist in mir drinne.
Das ist auch eine Awareness. Ja, du bist einfach auch bewusst drüber. Das heißt ja auch, das ist ja auch, weil du gescheit bist. Weil du weißt, dass gewisse Sachen können passieren im Leben.
Und gleichzeitig denke ich mir ja auch so, ja, das ist einfach schade, dass wir immer noch in so einer Welt leben, wo das so sein muss. Aber das ist halt so drinne. Wie gesagt, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich angstbehaftet durchs Leben gehe. Aber das ist so, für mich gehört zu meinem gesunden Menschenverstand, zu meiner Realisation dazu. Und gleichzeitig war mir aber nicht bewusst, dass ich da auf der einen Seite die Sehnsucht halt habe oder diesen Wunsch danach und dass meine erste, ohne dass ich das läuft nicht durch
Impuls
ist, ein Stück
muss aufpassen,
zurückzugehen, obwohl ich grundsätzlich wirklich der Mensch bin, der alle, also ich halte keine Sachen zurück. Ich teile mit jedem gerne alles, aber ich merke einfach, wenn ich darüber nachdenke oder mich beobachte, okay, es gibt so einen, ich teile das alles, aber mein Herz, mein eigentliches Herz ist so ein Stück weit.
Ja, und das ist ja auch, weil dein Perikardium dein Herz schützt, weil es halt schon mal so eine Erfahrung gemacht hat.
Ja,
das ist nichts Dummes daran, überhaupt nicht. Und ich finde auch, das hat auch seinen Sinn. Man muss auch nicht sein Herz allen immer sofort öffnen. Das musste ich auch lernen. Das ist, vor allem wenn man schon von Natur aus ein sehr offenes Herz hat. Ja, und ich meine, Frauen untereinander können hardcore sein. Wenn du zurückschaust in die Schule zum Beispiel oder so. Jüngere Kinder, wenn ich das so mitkriege, wie gemein. Meine Freundin hat eine Tochter, eine kleine. Von ihr sind die sind jetzt 12, 13. Mhm. Das hat mich so daran erinnert. Dann sind sie beste Freundinnen und übermorgen macht plötzlich die Gruppe was aus und lässt einen total an der Seite. Und ich meine, das sind große Wunden, weil für uns Menschen ist Zusammengehörigkeit und Teil von einer Gruppe zu sein, ist ja lebenswichtig.
Mhm.
Also von
aber
dem
ist schon
her,
spannend, oder?
Ja, ist super spannend. Ich finde es auch sehr, sehr spannend. Und ja, können wir dann nächstes Mal wieder bei.
Man sieht halt einfach, glaube ich, und ich nehme das auch keiner Frau übel, aber es ist halt einfach wirklich auch da nochmal diese Wirkung des Patriarchats und das, was die Frau nicht nur jetzt in ihrer aktuellen Inkarnation durchlebt hat, aber was einfach die Frau geschichtlich durchlaufen ist, das ist einfach so tief in unseren Knochen eine gewisse Prägung, weil sie im Endeffekt ja auch dieses Patriarchat gegen sich selbst und gegen andere Frauen anwendet, ohne dass sie das, weißt du, das ist nicht so, oh, ich wach auf und ich bin einfach ein bösartiger Mensch und grenze aus. Es kommt ja auch aus einer Verletzung heraus.
Ja, und auch überleben. Wir mussten ja früher, wenn du, das ging alles drum, die Gunst der Männer zu kriegen. Auf viele, viele Sachen waren auf das reduziert. Und logisch kämpfen dann die Frauen untereinander. Und das ist ja auch eine der besten Arten, um die Frauen beschäftigt zu halten mit Blödsinn, damit ihnen ihr eigener Power gar nicht erst bewusst wird. Weil umso mehr ich sehe, eigentlich wirklich erfolgreiche Frauen, Frauen, die erfolgreich sind in ihrer internal world, dann hat man doch gar keine Lust, jemanden runterzuholen, dem es gut geht. Oder dann, wenn du happy bist und erfolgreich, dann willst du gern andere Leute um dich herum, die happy und erfolgreich sind. Also
ja,
der erste Impuls ist, die zu unterstützen, zu einander zu helfen, weil wir wissen eigentlich, wir kommen viel weiter so.
Und ich glaube, dann kommt ja auch diese nährende Qualität, die fürsorgliche, natürliche, nährende Qualität der Frau zum Tragen, die ja sozusagen Leben fördern möchte. Und dieses Verständnis auch wieder, dass, weißt du, wenn jemand anders neben mir, wenn eine andere Frau neben mir scheint, dann nimmt das nichts von meinem Glanz weg.
Ja, aber es ist schwierig, das wirklich, wirklich zu verkörpern. Es ist wirklich einfach so, ich denke es auch, aber ich weiß selber, dass es Momente gibt, das ist wirklich eine große internal work, glaube ich. Und wir kommen wieder zurück zum Erdelement, weil es ist ja am Schluss die Tiefe und die Genährtheit unseres Erdelements, das uns erlaubt, andere Frauen zu akzeptieren, auch wenn sie in etwas besser sind oder schöner oder schneller oder was auch immer.
Ja, auch zu sehen, das nimmt mir einfach nichts weg.
Ja.
Na, das ist ja auch wieder geschlechterunspezifisch. Einfach diese Tatsache, dass auch diese Herzensqualitäten zu nähren, dass die Mitfreude an der Freude anderer, dass, weißt du, wenn jemand einen Erfolg in irgendetwas feiert, dass, wenn ich ganz natürlich mich auch mitfreuen kann, dann mein Körper kennt den Unterschied nicht, ob das jetzt meine Freude ist über meinen Erfolg oder meine Freude ist über deinen Erfolg, sondern ich spüre einfach nur Freude.
Ja, aber das ist ganz schön, was du jetzt da gerade gesagt hast. Das musst du fast nochmal sagen.
Die Freude an der Freude, mit Freude anderer.
Ja, fühlt sich an wie Freude für den eigenen Körper.
Ja, weil das, was geschieht im Körper, diese Empfindung der Freude, die selektiert ja nicht, oh, das ist jetzt, weil ich jetzt was gewonnen habe oder weil ich jetzt irgendwas erreicht habe. Wenn ich diese Qualität auch nähren kann, ja, und das ist auch so, ich glaube, das war in The Book of Joy, das Buch der Freude, Dalai Lama mit dem Erzbischof Desmond Tutu. Das ist eigentlich ein Gespräch in Buchform. Und er sagt ja dann auch da drin, wenn ich mich freuen kann über die Freude von jemanden anderen, dann kann ich quasi immer Freude empfinden, weil es immer jemanden geben wird, der Freude gerade empfindet.
Beautiful, beautiful.
Und ja, vielleicht gehe ich durch eine herausfordernde Zeit, aber kann ich das, weißt du, so auch gleichzeitig, ohne das zu übergehen, mir Raum dafür nehmen, aber gleichzeitig auch mein Herz wieder ein bisschen öffnen für das Schöne, für die Freude, die was auch immer im Außen mit anderen, weil das stärkt einfach mein eigenes System, ja auch.
Ja, und dann wird unsere eigene Frequenz höher. Wir ziehen mehr freudige Sachen an, ganz natürlich. Also es ist ein sehr ein schöner Gedanke zum Pflegen.
Ja, und ich glaube, das
und
ist
auch
ein...
Freude an der Natur zum Beispiel. Schon nur, wenn eine schöne Blume da ist, kann man sich für die Blume freuen. So kann man es schon mal üben, vielleicht, wenn es noch ein bisschen schwerfällt mit Menschen. Und das erinnert mich an, was wir besprochen haben mit den Leuten, die uns inspirieren, anstatt dass wir eifersüchtig sind.
Ja, und es ist, weißt du, wenn es uns, wir sollten, also was heißt wir sollten, aber die Idee in dieser Praxis von der Mitfreude, das ist ja in Pali ist es ja Mudita. Und die Idee ist ja auch, dass wir nicht da beginnen, wo es am schwierigsten ist. Wir nehmen jetzt nicht unser meistgehassten Politiker oder unsere größten Erzfeind, sondern da, wo es erstmal leicht ist. Da, weißt du, so wie einem Haustier, wenn der sich freut oder mit Kindern. Wenn wir die sehen, wie die natürliche Freude in denen halt lebendig ist. Oder Menschen, denen wir wohlgesonnen sind und uns im Moment Zeit zu nehmen, dass diese Freude lebendig, also wirklich bewusst zu spüren in uns. Und dann beginnen wir, wie du es auch gesagt hast, eben gerade auf natürliche Art und Weise, wir halten dann Ausschau nach der Freude statt Ausschau nach das, was mühselig ist, nach das, was irgendwie anstrengend ist, das, was wir nicht haben wollen, sondern wir nähren also, automatisch.
Ja, dann kann man immer rumschauen und denken, ach, mit wem kann ich mich jetzt noch freuen?
Ja, also einfach diese natürlichen kleinen Momente des Alltags bewusst zu spüren, die auftauchen. Und dafür in einem Moment, so fühlt sich das an.
Ja, schön.
Irgendwie ist es eine sehr schöne Vorbereitung, habe ich gerade das Gefühl, für Vers 24, wo bei dem wir eigentlich gerade heute sprechen wollten, wo wir gar nicht gelandet sind.
Ja.
Na, aber wie es ist, wenn wir auf Zehenspitzen leben. Nee. Aber irgendwie ist es ein schöner, wenn ich mir jetzt so denke, das ist ein sehr schöner, natürlicher Übergang dahin. 4 Sätze möchte ich noch teilen. Weil das ist etwas, was sie mir aufgeschrieben hat von einer Geschichte, die sie in ihrem Talk erzählt haben. Und zwar ist das quasi ein Zitat, ein Quote von einer, ich glaube, es ist eine Nonne aus dem 11. Jahrhundert, Niguma. Und das sind die the four falls of natural awareness oder die 4 Falls, wie sagt man das?
Did you say falls?
Ja, F-A-U-L-T-S, falls.
Ah, falls, Fehler.
4 Fehler des natürlichen Gewahrseins.
Mhm.
Pass auf. Ich lese einmal im Englischen und dann lese einmal im Deutschen, ja? Weil im Englischen ist es viel kürzer, aber das ist mehr so auf den Punkt. So close, you can't see it. So deep, you can't fathom it. So simple, you can't believe it. So good, you can't accept it. Natur des Geistes ist es ja quasi immer schon ist immer gegenwärtig, aber so nah, dass wir sie übersehen. Sie ist so tief, dass sie sich nicht durch Begriffe oder Beispiele erfassen lässt, dass wir es gar nicht greifen können. Sie ist so mühelos und einfach, dass wir glauben, der Weg müsste eigentlich komplizierter sein. Also so einfach, dass wir es nicht glauben können.
Das ist ein großer.
Sie ist so vollkommen, dass unser gewöhnlicher Geist ihr nicht vertraut und sie nicht vollständig annimmt. Und das ist es, glaube ich, auch, was für mich eben das Tao Te Ching, so, es ist so simpel und so oft ertappe ich mich auch immer dabei, dass ich denke, ja, okay, das ist aber eigentlich so simpel, das ist so banal, aber das ist es, unser Fehler dieses natürlichen Gewahrseins, dass wir die denken, dass das Simpelste ist zu simpel, als dass es einfach wahr sein könnte oder dass es so simpel sein kann.
Ja.
Und dass wir es unnötig oft uns verkomplizieren, weil wir denken immer, es müsste viel komplexer sein, es müsste viel anstrengender sein. Wir müssten eigentlich noch so viel mehr leisten, um das zu erreichen, in Anführungsstrichen, oder uns erlauben zu dürfen. Aber es ist einfach so simpel. Und es ist so gut, dass wir gar nicht akzeptieren können.
Ja. Das ist, schreibst du das auch beim Substack noch rein?
Ja.
Ja.
Aber ich finde das einfach so, oh, ich habe es gehört, nach so,
schön.
Wow.
Ja.
Mhm. Ja.
Das behalte ich jetzt auch gerade für mich, weil es ist wirklich, in vielen Sachen fällt es mir relativ einfach, Simplicity gleich zu sehen und zu wissen, I like simple. Mhm. Ich hatte schon immer eine Tendenz für simple. Ich habe mich eher immer dafür beurteilt, dass ich es nicht komplizierter machen würde. Aber das Akzeptieren von, wenn es gut ist, das habe ich am meisten gespürt. Ja, zum
so good you can't accept it.
Ja, that's a big one. Ja, eben jeder hat seine Activations. Schreibt uns in die Kommentare, was eure Activations sind, wenn ihr uns zuhört. Es gibt immer Sachen, die da, oh. Und dann kommt unsere eigene Erfahrung hoch. Und das sind die interessanten. Das sind diese Sparks of Intuition, die kommen. Und das ist super interessant.
Vielen, vielen Dank, Angela.
Danke euch.
Für
danke
die gemeinsame
dir vielmals.
Zeit.
Ja, ganz schön. Big Hug.
Danke für dich und unsere Verbindung.
Danke dir. Freue mich mega.
Bis zum
Jetzt erhol dich ein bisschen von diesen vielen Eindrücken nach dieser schönen, ruhigen Zeit.
Ja. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Nächste Woche spätestens.
Ja. Bye bye, ihr Lieben.
Bye bye.